dieser Begriff des pflegenden Angehörigen oder der pflegenden Angehörigen, um es weiblich zu halten, weil wir wissen ja, dass es nach wie vor ein Großteil Frauen sind, die Männer sind aber stark im Aufholen. Für die ist ja dieser Begriff der pflegenden Angehörigen im weitesten Sinne so ein Konstrukt.
Martin Nagel-Kupal ist stellvertretender Vorstand des Instituts für Pflegewissenschaft, hat selbst einmal den Beruf des Krankenpflegers erlernt und ausgeübt und beschäftigt sich heute mit der Dokumentation und Erforschung der Situation von pflegenden Angehörigen.
Wir verwenden den Begriff pflegende Angehörige, die selber sehen sich ja gar nicht als pflegende Angehörige. Erst indem wir ihnen bestimmte Tätigkeiten zuweisen, die wir meistens in Form von instrumentellen Tätigkeiten definieren, waschen, Medikamente geben, solche Dinge, identifizieren die sich als pflegende Angehörige. Pflege im professionellen Kontext oder Angehörigenpflege im professionellen Kontext ist ja teilweise ganz was anderes als pflegende Angehörige selber unter Angehörigenpflege verstehen. Für uns steht ja großteils dieses Tun, dieses Kümmern um. Im Vordergrund für die pflegenden Angehörigen ist es nicht die Tätigkeit im Prinzip, sondern das, was sie damit verbinden. Sie antizipieren beispielsweise ein unerwünschtes Ereignis. Sie schützen die demenzkranke Mutter vor Identitätsverlust. Also dieser Begriff ist im Prinzip ein Konstrukt, das wir mit professionellen Wörtern befüllen.
Waren es 2007 noch knapp 350.000 Personen, die in Österreich Pflegegeld auf Basis des Bundespflegegeldgesetzes erhielten, ist diese Zahl im Jahr 2017 auf insgesamt knapp 460.000 Personen angestiegen, davon etwa zwei Drittel Frauen. Der überwiegende Teil der Pflegegeldbezieherinnen und Bezieher, etwa 83%, werden zu Hause betreut. Entweder von mobilen Betreuungs- und Pflegediensten oder ihren Familienangehörigen, zumeist von ihren Töchtern, Partnern oder Söhnen.
Pflegende Angehörige ist keine homogene Gruppe, sondern das sind einfach Einzelschicksale mit Einzelproblemen. Das geht vom Kind, das gepflegt wird, zu einem Menschen, der mitten im Berufsleben steht und plötzlich nicht mehr gehen kann, bis zu jemand, der eben alt ist und begleitet wird, also in seiner letzten Phase.
Maria Martinkovic pflegt seit vielen Jahren ihre mittlerweile 96-jährige blinde Mutter in der gemeinsamen Altbauwohnung. Konnte sie mit ihr vor wenigen Jahren noch in Konzerte gehen, Ausstellungen besuchen oder Spaziergänge machen, ist ihr Aktionsradius heute sehr eingeschränkt. Denn sie kann und will ihre Mutter nicht länger als 3 Stunden allein lassen, die ihre Hilfe auch bei simplen Tätigkeiten bedarf.
Das Aufstehen, Waschen, Tabletteneinnahme, Essen, das dauert alles jetzt viel, viel länger. Also ich würde schon sagen, so 2 Stunden. Das Anziehen ist auch schwieriger geworden, das Aufstehen ist schwieriger geworden. Ich muss jetzt auch unterstützen, das tut mir körperlich nicht gut. Es macht mich müde, es strengt meinen Rücken an, es strengt meine Schultern an. Ich kann halt die Griffe auch nicht alle perfekt ausführen, die man da unterstützend machen kann.
Bei ihrer Arbeit professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, lehnt Maria Martinkovic zwar grundsätzlich nicht ab, hat aber durch langjährige Erfahrungen ihre Bedenken.
Im Akutfall ist man sehr froh, dass wer kommt, man ist wirklich sehr dankbar. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn man ständig einschulen muss und ständig sagen muss, wo was ist und man selber hysterisch und selber überfordert, kostet das einen wahnsinnig viel Kraft.
Das zumeist fremde und stetig wechselnde Betreuungspersonal, das sie jedes Mal neu einschulen muss, ist die eine Seite des Problems. Die andere Seite ist ihre Mutter selbst.
Und wenn meine Mutter dann nicht will, weil sie schlecht drauf ist oder weil sie findet, es ist zu früh oder keine Lust hat oder sie fühlt sich nicht wohl oder was auch immer, dann gibt es Probleme und dann stoßen 2 Charaktere aufeinander. Und meine Mutter möchte unbedingt, dass man sie sanft behandelt. Und das ist dann halt also weder bei mir nicht immer ganz möglich, dass ich sich charakterlich sanft behandle, noch bei einer fremden Person. Also irgendwann reißen jedem die Nerven und er sagt, ich möchte eine 2 Stunden verbringen zum Aufstehen und zum Waschen. Und das ist einfach ein Problem.
Wenn Maria Martinkovic in ihrem Alltag endlich einmal Zeit für sich selber findet, dann schreibt sie in ihrem Blog, der die ehemalige Journalistin auch geistig fit hält, oder trifft Freunde zu einem zeitlich sehr begrenzten Plausch. Kontakte knüpfen mit anderen pflegenden Angehörigen konnte sie erstmals durch ein von der TU Wien auf EU-Ebene initiiertes Internetprojekt.
Das war interessant und es war interessant, was es für Schicksale gibt. Und im Grunde genommen habe ich mir damals gedacht, na, mir geht es eh herrlich. Also meine Mutter versteht mich, ich kann mit meiner Mutter reden, ich muss halt manchmal schreien und 5-mal einen Satz wiederholen. Aber ich meine, sie hat ihren Verstand beieinander, sie kann sich bewegen, jetzt halt verschiedene Sachen mit meiner Hilfe ausführen. Damals konnten wir noch an einem gewissen sozialen Leben teilnehmen. Das können andere nicht. Manche können nicht einmal einkaufen gehen, ohne dass jetzt jemand für sie da ist in der Wohnung und auf zum Beispiel ein Kind aufpasst.
Dass die meisten pflegenden Angehörigen keinerlei Pflegeausbildung haben und sich häufig überfordert fühlen, war Anlass für ein von der EU finanziertes Forschungsprojekt zur Situation von pflegenden Angehörigen. Das Projekt Topic, die Online-Plattform for Informal Caregivers, wurde zwischen 2013 und 2016 in Österreich, Deutschland und Frankreich mit dem Ziel realisiert, eine Internetplattform aufzubauen, die speziell auf die Bedürfnisse von älteren Pflegenden abgestimmt ist, die mit dem Internet vielleicht nicht besonders viel Erfahrung haben. Die Plattform sollte es ermöglichen, Fragen an Expertinnen und Experten zu richten, in Chatrooms zu diskutieren und sich in Online-Selbsthilfegruppen Trost und Rat zu holen. Hilda Teljolo von der Fakultät für Informatik an der TU Wien erinnert sich an die erste große Hürde, die darin bestand, überhaupt mit dem pflegenden Angehörigen in Kontakt treten zu können.
Weil man die einfach nicht so leicht erreichen kann, weil sie eigentlich nirgends auftauchen als solche Menschen, weil für die Gepflegten haben wir gute Angebote, zumindest Angebote, aber für die pflegenden Angehörige haben wir nicht. Und dann haben wir mit denen ein Jahr gearbeitet, haben wir versucht, alles zu verstehen, wie es ihnen geht, wie ihr Alltag ausschaut, was sie brauchen, was sie verwenden, um einfach ihre gepflegte Verwandte oder Partner oder Kind zu pflegen. Was machen die? Woher holen sie ihre Informationen und Angebote im Land? Und dann haben wir eine Plattform für die entwickelt, genau um 3 Bereiche abzudecken. Eins war, die sozial zu vernetzen, damit sie nicht mehr isoliert sind, weil wir festgestellt haben, sie sind sehr isoliert. Sie müssen alles selber erledigen, aber haben das Umfeld nicht mehr, weil sie pflegende Angehörige geworden sind. Und dann zweiter Punkt war Information. An Informationen sind sie nicht gekommen. Da haben sie auch nicht gewusst, wo sie welche Hilfe holen können, welche Dienstleistungen für sie zur Verfügung gestellt werden. Und dritter Punkt war ihr Austausch unter den pflegenden Angehörigen, wenn sie zum Beispiel Artefakte austauschen wollten. Zum Beispiel einen Rollstuhl brauchen sie nicht mehr. Kann man das irgendwie jemandem geben und dafür was anderes dann von den anderen bekommen, tauschbörsemäßig.
Schon bald nach dem Beginn des EU-Forschungsprojekts zeigten sich die akuten Probleme der Betroffenen. Eine Überforderung durch die emotionale Bindung zu den gepflegten Angehörigen, finanzielle Schwierigkeiten und vor allem der fehlende Zugang zu Informationen.
Andererseits auch, die haben nicht einmal feststellen können, dass sie eigentlich pflegende Angehörige sind.
Allein die Einrichtung einer werbefreien Internetplattform für betroffene Angehörige, die ihre Einträge auch anonymisiert posten können, war ein Schritt in die richtige Richtung, berichtet Hilda Teljolo. Die Plattform ermöglichte es den pflegenden Angehörigen, ihrer wenn auch selbst gewählten Isolation für Momente zumindest gedanklich zu entfliehen.
Sie haben gesehen, es gibt andere, die in derselben Situation sind, die genauso dieselben Fragen stellen, dieselben Probleme haben, und das normalisiert die eigene Situation. Das ist einfach ein normaler Zustand. Man kann pflegende Angehörige sein und es gibt auch andere, die auch in derselben Situation sind.
Im Laufe des Projekts entstanden unter anderem kurze Videofilme, gedreht in Kooperation von Angehörigen und professionellen Pflegern, die praktische Anleitungen für Pflegende thematisierten. So wurde etwa ein Clip produziert, der das Wechseln von Bettwäsche zeigt, wenn die zu pflegende Person das Bett nicht verlassen kann.
Die Technologie kann nie professionelle Hilfe ersetzen, sondern kann eine Brücke sein, um die Professionellen, die sind ja nur ein paar Stunden dort höchstens. Aber der Rest wird ja vom pflegenden Angehörigen abgedeckt, die Pflegearbeit. Dass die eigentlich ein Team bilden, dass sie über die Technologie auch noch, während sie nicht dort sind, auch diese pflegende Angehörige unterstützen können. Und das ist im Sinne der professionellen Pfleger, dass das dann auch die Pflege in ihrer Abwesenheit richtig passiert. Und wir haben, glaube ich, in dem Projekt das ziemlich gut ausgearbeitet. Und dann war die Kooperation eine ganz andere. Und dann sind die ganz produktiven Informationen auch mit diesen Videos entstanden. Und wir haben die Videos selber gedreht. Und da haben wir gesehen, das heißt, eigentlich gehört ein gesamtes System, dass das einfach diese Verlängerung, diese Pflegearbeit vom Professionellen zu Informellen, also diese pflegenden Angehörigen, übertragen werden kann und da eine Kommunikation und Austausch entstehen kann.
Obwohl Hilda Teliolo nach Auslaufen des Forschungsprojekts einen realistischen Businessplan erstellte, ist die Zukunft der Online-Plattform für pflegende Angehörige ungewiss.
Allerdings funktionieren Plattformen nur dann gut, das ist überall in Social Media, wenn da wirklich motivierende und fördernde Arbeitskraft dahinter steckt, die dann inhaltlich Beiträge postet, die Leute motiviert, diese Informationen zu konsumieren, immer aktuelle Informationen reinbringt und dass es die Bewegung schafft. Sonst funktioniert das nicht. Und vor allem mit pflegenden Angehörigen überhaupt nicht, weil sie eigentlich überhaupt keine Zeit haben für solche Sachen. Also denen ist ja nicht Fahrt.
Pflegende Angehörige leiden in der Tat unter einem massiven Zeitproblem. Auch das zeigte das Projekt Topic auf. Diesem Umstand, meint Martin Nagel-Kupal vom Institut für Pflegewissenschaft der Universität Wien, müsse bei allen Unterstützungsmaßnahmen Rechnung getragen werden.
Wenn man die fragt, dann sagen sie, ja, das finden sie alles gut, aber wann soll ich das denn machen? Ich habe überhaupt keine Zeit, dass ich in irgendeine Schulung gehe. Wer schaut denn da auf meine kranke Mutter? Wer schaut denn da auf mein krankes Kind? Das heißt, es ist nichts damit getan, dass sich Angehörige auf einer Plattform Informationen holen. Wir werden nicht darum herumkommen, die Informationen möglichst nah zu den Angehörigen zu bringen, auf eine ganz, ganz niederschwellige Art und Weise. Weil es gibt viele Angebote, die meisten wissen nicht einmal, dass es die gibt oder haben überhaupt keine Zeit, dass sie die nutzen können.
Eine Aufgabe der Pflegewissenschaft sieht Martin Nagel-Kupal in der Grundlagenforschung, die aufzeigen soll, wie belastet pflegende Angehörige wirklich sind.
Aber auch, wie familiäre Pflege im weitesten Sinne organisiert werden muss, damit die zu pflegende Person zu Hause bleiben kann. Weil das, was sich nicht geändert hat über die Jahre, ist das große Bedürfnis der allermeisten zu Pflegenden, zu Hause zu bleiben.
Ein Fakt bleibt dabei unbestritten. Eine Verbesserung der Situation von pflegenden Angehörigen bewirkt letzten Endes auch einen Fortschritt für jene, die gepflegt werden.
Weil was pflegende Angehörige immer im Auge behalten, ist, dass alles, was man ihnen tut, letzten Endes auch gut für die Situation der zu Pflegenden ist.
Doch dafür, dass die Angehörigen noch immer die große Säule sind, die Pflege und Betreuung in unserer Gesellschaft leisten, bleiben sie in der Regel unbedankt. Dennoch, so Maria Martinkovic, hat sich das Bild der pflegenden Angehörigen in den letzten Jahren in der Gesellschaft zum Positiven hin verändert.
Also jetzt, wenn man sagt, man ist pflegender Angehöriger, also wird etwas damit verbunden. Also die Menschen haben jetzt schon Assoziationen damit, aber vor einigen Jahren hatten die Menschen keine Assoziation und haben gemeint, na, pflegender Angehöriger ist jemand, der arbeitsscheu ist, der zu Hause sitzt und der eh nichts macht und dafür noch bezahlt wird. Und so ist es nicht. Man ist der Pressesprecher vom Angehörigen. Der Angehörige oder der Kranke wird nicht befragt, sondern als pflegender Angehöriger hat man sozusagen immer da zu sein, immer für den Angehörigen zu sprechen. Man ist immer die Anlaufstelle, man hat immer alles in Ordnung zu haben und es ist irgendwie selbstverständlich, dass man zu funktionieren hat.
Das System der häuslichen Pflege wird in dieser Form auf lange Sicht nicht haltbar sein, meint der psychiatrische Gesundheits- und Krankenpfleger Raphael Schönborn. Daher bräuchte es dringend einen Bewusstseinswandel in unserer Gesellschaft.
Also es braucht da dringend mehrere Säulen, die gemeinsam tragend dafür zuständig sind. Und man spricht ja da auch immer von der Zivilgesellschaft, dass wir in unserer Gesellschaft nicht so mit Scheuklappen durch die Welt gehen, sondern allgemein mehr Bereitschaft zeigen, wenn es darum geht, auch für Schwächere oder Kranke, Menschen mit Behinderungen, psychischen Beeinträchtigungen, Demenz, aber eben auch Angehörige zu unterstützen.
Raphael Schönborn betreute bereits als 16-Jähriger seinen psychisch erkrankten Bruder und kennt die Problematik der pflegenden Angehörigen hautnah aus eigener Erfahrung. Sein brennender Wunsch, Erkrankte verstehen zu wollen, mündete in dem Entschluss, sich zum psychiatrischen Krankenpfleger ausbilden zu lassen. Heute berät er unter anderem Angehörige von Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen und leitet eine Gruppe für Männer von Frauen mit Demenz.
Ich beschäftige mich ja hauptsächlich mit dem Thema Demenz und da merkt man auch stark, dass da diese Tabuisierung oder Stigmatisierung leider noch stark wirksam ist, besonders in den Familien, weil eine Demenz einfach eine Abweichung unserer fiktiven Ordnung darstellt und wir uns schwer tun, mit dieser Abweichung in unserer Gesellschaft zurechtzukommen. Und das ist für Angehörige massiv belastend. Also die sagen, dass es für sie nicht so problematisch ist, dass die Menschen vergessen und vielleicht sich im Alltag weniger zurechtfinden, sondern diese Verhaltensauffälligkeiten, wie dass die in der Nacht plötzlich nicht schlafen, wach sind oder immer wieder verleugnen, dass sie etwas vergessen oder verlegt hätten, das wird eher als belastend wahrgenommen. Also auch wieder diese psychischen Verhaltensweisen, die man schwer einordnen kann.
Paul Trexler, dessen Frau seit 7-8 Jahren an einer vaskulären Demenz leidet, nimmt an den regelmäßigen Sitzungen unter der Leitung von Raphael Schönborn teil.
Dort habe ich von den Betroffenen sehr, sehr viel gelernt, die zum Teil völlig andere Krankheitsbilder haben, aber die Grundeinstellung, diese Dinge zu sehen, sich nicht über alles aufzuregen, das Prinzip, der Kranke hat immer Recht, das sind Dinge, die man von diesen Leuten sehr, sehr gut lernen konnte.
Eine der Grundregeln in den Sitzungen: jeder darf und soll offen sprechen. Nicht nur über die Krankheit selber, sondern auch über sein persönliches Befinden.
Sagt, mir geht's halt gut, mir geht's schlecht, habe ein Problem. Und es ist fast immer so, dass in 90% der Fälle jemand sagt, ich habe was Ähnliches gehabt, ich habe das so gemacht oder ich hätte das so gemacht an deiner Stelle. Da hast du das schon angeschaut. Es kommen also diese Hilfestellungen, und zwar jetzt wirklich, da weiß ich, das kommt aus seiner Erfahrung heraus. Das kommt aus seinen persönlichen Empfinden, wie es ihm gegangen ist.
Gerade der Austausch von persönlichen Emotionen sei in diesem Zusammenhang besonders wichtig, betont Raphael Schönborn. Auch wenn sich gerade Männer anfänglich schwer tun, über Gefühle zu sprechen.
Aber man merkt, wie es eben ihnen gut tut, über diese Erlebnisse zu sprechen und sich auszutauschen.
Die wirklichen Probleme, die Herausforderungen sind oft, dass für mich manche Dinge nicht verständlich sind, weil sich der Partner in meinem Fall geändert hat. Er ist nicht mehr der, das hat meine Psychologin ganz am Anfang dieser Krankheit gesagt, Sie haben jetzt einen Partner gehabt und jetzt haben Sie einen Pflegefall. Sie sind nicht mehr Partner, sondern Sie sind Pfleger. Das hört sich einfach an, nur bis man das ins Gehirn, in seine eigenen Emotionen reinbekommt, ist es doch sehr aufwendig.
An einem kleinen Beispiel erläutert Paul Trexler die Situation, mit der er sich konfrontiert sah. Vor ihrer Krankheit war seine Frau immer gut angezogen gewesen und legte auch auf ihr gepflegtes Äußeres großen Wert. Von einem Tag auf den anderen war das auf einmal kein Thema mehr.
Bekleidung ist kein Thema mehr, sich irgendwie herzurichten, unter Anführungszeichen, ist kein Thema mehr, das existiert nicht mehr. Jetzt komme ich in die Situation, dass ich für sie halt Bekleidung kaufen muss, was mir einen Spaß macht, weil es ganz lustig ist, mit den Verkäuferinnen dort Diskussionen abzuwickeln, weil meine Mutter war Schneiderin und die versuchen mir halt immer irgendwas zu erzählen, was ich gar nicht stimmt. Aber das sind so Dinge, wo ich mir denke, ja, früher war das alles da und jetzt auf einmal sind Dinge da, die ich nicht verstehe, warum sich das so geändert hat. Aber es ist ganz einfach so, dass diese Dinge nicht mehr relevant sind für diese Krankheit.
Der erste, der den mittlerweile pensionierten IT-Spezialisten auf die Krankheit seiner Frau aufmerksam gemacht hat, war sein Hausarzt, erzählt Paul Trexler.
Der hat gesagt, das ist so, das musst du jetzt so hinnehmen, aber ich sage dir eines, du bist selber dir auch wichtig. Du kannst nicht alles opfern. Es ist wichtig, wenn du sie pflegst, aber du darfst selber nicht zugrunde gehen an dem Ganzen.
Eine einfache Aussage, die jedoch immer zutrifft. Nur wenn es einem selbst gut geht, kann man sich auch gut um andere Menschen kümmern und sorgen. Ebenso wichtig ist es, Unterstützung und Hilfe annehmen zu können, was aber auch nicht immer einfach ist.
Und der nächste Schritt war dann eigentlich ein ganz ein wichtiger, wo wir aber lange diskutiert haben, wie gehe ich mit meiner Umwelt um? Sage ich es den Leuten oder lasse ich es darauf ankommen, dass die dann vielleicht selber draufkommen und mit dem Finger auf sie zeigen, ja, und sagen, schau dir das mal an. Und wir haben dann den Schritt gemacht, dass wir in unserer näheren Umgebung alle Leute informiert haben. Das würde ich jederzeit wieder tun, weil es ganz einfach viel Diskussion wegnimmt und unerwartete Hilfe bringt. Ganz viel Hilfe, weil die Leute dann erstens einmal mit ihr anders umgehen, anders sprechen Und weil auch Hilfsfunktionen da sind, dass halt die wissen, sie kann nicht mehr backen und ich kann es auch nicht, also hier bringe dir einen Kuchen, die Nachbarin beispielsweise. Oder wenn meine Frau auf der Straße, früher ist es noch gegangen, weiter weg war, dann haben die, weil sie es gewusst haben, dass sie eventuell nicht nach Hause findet, haben sie es ins Auto gepackt und haben es wieder nach Hause gebracht. Das ist, wir wohnen in einem kleinen Ort am Land draußen, da ist das überhaupt kein Problem.
Das Wohnen am Land und die intakte Nachbarschaft birgt in seinem Fall zwar gewisse Vorteile, hat aber durchaus auch seine Nachteile.
Typischer Fall, ich muss mit meiner Frau zum Neurologen gehen. Es gibt weit und breit bei uns keinen Neurologen, der kein Wahlarzt ist. Ich habe keine Chance, zu einem Neurologen zu gehen, der Kassenarzt ist. Gibt es im Umkreis von 50 Kilometern nicht.
Paul Trexler hat sich mittlerweile gut auf die Krankheit seiner Frau eingerichtet. Dennoch ist für ihn und seine Frau jeder Tag ein neuer Tag mit oft unerwarteten Wendungen.
Und daher haben wir uns zur Angewohnheit gemacht, jeden Tag für sich selbst stehen zu lassen und als Tag zu genießen, zu tun und nicht nachzudenken, was ist morgen, was ist übermorgen. Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wie schaut es in 10 Jahren aus. Ich habe mir die Gedanken nicht gemacht. Ich lebe hier, ich kann ja ein Theater planen, ich kann ein Konzert planen. Das ist also in einem Planungszeitraum, wo ich sage, okay, wenn es nicht mehr ist, dann ist es nicht mehr. Das ist kalkulierbar, die ganze Geschichte. Aber man lebt eigentlich für den Tag.
Auch Maria Martinkovic bringt ähnliche Empfindungen zum Ausdruck.
Also man lebt irgendwo ja im luftleeren Raum, wenn man so will. Man kann es nur, zum Teil muss man es verdrängen. Also mir hat jemand gesagt, du kannst nur von Tag zu Tag leben. Wenn du etwas planst und es kommt dann anders, das hat nicht viel Sinn. Man kann nicht Plan A machen, Plan B, Plan C, Plan D, Plan E. Das geht nicht.